NDR Info. Echo des Tages.
Es ist Tea Party Time im Kongress, aber statt einer gemütlichen Tasse Tee im Weißen Haus erhielt Mr. President gestern ein paar deftige Ohrfeigen. Der amerikanische Wähler zeigte sich von Barack Obama enttäuscht. Die Machtverhältnisse in Washington haben sich dramatisch verändert. Wir berichten und kommentieren. Weitere Themen dieser Sendung: Integration. Die Kanzlerin lädt zum Gipfel. Bombenbauer. In Griechenland verschicken die Linksextremen explosive Päckchen. Und Druck aus Brüssel. Die EU-Kommission fordert sichere Lagerstätten für Atommüll. Mein Name ist Hermann Krause. Einen schönen guten Abend. Amerika steht wieder einmal vor einer Zeitenwende. Unterstützt von einer erzkonservativen Tea Party-Bewegung gewannen die Republikaner an die 80 Sitze im Repräsentantenhaus dazu. Was für Obama bedeutet, die Mehrheit ist dahin. Auch im Senat sieht es nicht besonders gut aus. Ein politisches Patt zieht herauf. Die Ergebnisse fasst Sabine Müller aus Washington zusammen.
Noch sind nicht alle Stimmen ausgezählt. Einige Ergebnisse im Senat und Repräsentantenhaus stehen noch aus. Aber mittlerweile geht der Blick längst nach vorne. Auf die Frage, wie es nach dieser deutlichen Niederlage für die Demokraten weitergeht. Klar ist, in Washington geht in Zukunft so gut wie nichts mehr ohne die Zustimmung der neuen republikanischen Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Das heißt, damit sich in den nächsten 2 Jahren etwas bewegt, müssen Republikaner und Demokraten Kompromisse eingehen.
We must work together. I think this is a time we need to set aside our speeches and start rolling up our sleeves and have a little sweat on our brow.
Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Harry Reid, sagte auf CNN, beide Seiten müssten zusammenarbeiten, die Ärmel hochkrempeln und ein bisschen ins Schwitzen kommen. Manche Strategen im Weißen Haus versuchen, die Wahlniederlage geradezu als Vorteil für Präsident Obama darzustellen. Denn jetzt müssten die Republikaner Farbe bekennen, könnten nicht mehr nur zu allem Nein sagen, sondern müssten eigene Vorschläge machen. Bisher haben sie zwar viel gefordert, zum Beispiel Steuersenkungen für alle und mehr neue Jobs, aber sie wurden wenig konkret, wie sie das umsetzen und vor allem bezahlen wollen. Der neue starke Mann der Republikaner, John Boehner, hat angekündigt, in den nächsten Wochen ein Arbeitsprogramm für die kommenden 2 Jahre vorzulegen. Boehner spricht zwar von Zusammenarbeit, aber er macht sehr deutlich, dass das zu den Bedingungen der Republikaner passieren soll. Voraussetzung sei, dass Obama seinen Kurs ändere und den Willen des Volkes respektiere.
To the extent that he's willing to do that, we're ready to work with him.
Wenn er das tut, sind wir bereit, zusammenzuarbeiten, so Boehner. Der mutmaßlich neue Präsident des Repräsentantenhauses steht intern durchaus unter Druck. Denn besonders die neuen republikanischen Abgeordneten und Senatoren, die von der rechtspopulistischen Tea Party-Bewegung unterstützt wurden, zeigen wenig Lust, auf Obama zuzugehen. Eric Cantor, der wohl neuer republikanischer Fraktionschef im Abgeordnetenhaus wird, kündigte auf CBS schon an, als eine der ersten Amtshandlungen wollten die Republikaner die Gesundheitsreform zurücknehmen, weil die beim Volk nicht ankomme.
I hope that we're able to put a repeal bill on the floor right away, because that's what the American people want.
Nicht mit uns, antwortet der demokratische Senatschef Harry Reid.
I'm ready for some tweaking.
Man könne kleine Veränderungen vornehmen, aber keine Generalrevision der Reform, denn sie habe Amerika davor gerettet, von der Versicherungsindustrie in den Bankrott getrieben zu werden, so Reid. Viele in Washington fragen sich, wie realistisch die Chance ist, dass die Zusammenarbeit klappt zwischen Parteien, die sich 2 Jahre lang bis aufs Messer bekämpft haben. Altgediente Beobachter beschreiben die Atmosphäre als so aufgeladen und feindlich wie noch nie. Außerdem geht die Sorge um, dass mit dem Ende des Wahltags gestern inoffiziell schon der Wahlkampf für 2012 begonnen hat, sowohl für Präsident Obama als auch für mögliche republikanische Herausforderer. Und dass das nicht unbedingt die beste Voraussetzung für Kompromisse ist.
Von der Ostküste gehen wir nun zur Westküste nach Kalifornien. Man hatte sich so sehr daran gewöhnt, den einstigen Muskelmann und Filmschauspieler Arnold Schwarzenegger als Gouverneur politisch agieren zu sehen. Aber damit ist nun Schluss. 2 Mal durfte er gewählt werden. Nun muss er sich eine neue Aufgabe suchen. Als Nachfolger bestimmten die Kalifornier gestern Abend nicht, wie erwartet wurde, einen weiteren Republikaner, sondern, und das ist die Überraschung, einen Demokraten. Aus Los Angeles dazu Jan Tussing.
Kalifornien ist anders. Das haben die Wahlen gezeigt. Anders als im Rest des Landes bekamen die Republikaner im Golden State keinen Fuß in die Tür.
That old Beatles song that says money can't buy you love.
Es gibt einen alten Beatles-Song, Money Can't Buy You Love, beschreibt der demokratische Bürgermeister von Los Angeles die Wahl, Antonio Villaraigosa. Geld kann keine Liebe kaufen und in Kalifornien kannst du damit auch keine Wahlen erkaufen. Meg Whitman hat 160 Millionen Dollar ausgegeben, um Gouverneurin zu werden, aber anders als bei eBay, gehen die Wahlen eben nicht an den höchsten Bieter.
The election didn't go to the highest bidder.
Meg Whitman, die Ex-Chefin des Internet-Auktionshauses, hat einen Denkzettel bekommen. Die Milliardärin wollte sich die Wahlen erkaufen und finanzierte ihren Wahlkampf ganz privat. So wie die andere reiche Republikanerin, Carly Fiorina. Auch die Ex-Chefin von Hewlett-Packard scheiterte, denn die Kalifornier wissen, ein Land kann nicht wie eine Firma geführt werden. Und deshalb haben sie sich für Jerry Brown entschieden. Der Demokrat war vor 30 Jahren schon einmal Kaliforniens Gouverneur. Wir sind alle Kinder Gottes, sagt er. Und obwohl ich sehr politisch denke, habe ich doch meinen missionarischen Eifer nicht aufgegeben, die Welt zu verändern. Das ist ein Teil von mir. Unter Jerry Brown war Kalifornien in den 70er und 80er Jahren wahrlich the Golden State. Unter Browns Führung wurden in Kalifornien 20% aller amerikanischen Arbeitsplätze geschaffen. Das kommt bei den Kaliforniern heute gut an. Denn mit 12,6% liegt die Arbeitslosigkeit über dem nationalen Schnitt. Daher müssen sich die Kalifornier auf harte Zeiten einstellen, sagt der 72-jährige Brown.
How long they'll last? A year, maybe longer.
Und wie lange die dauern? Vielleicht ein Jahr, vielleicht auch länger. Aber wenn wir alle zusammenhalten und ehrlich zusammenarbeiten.
And here's the key point. We want to be fair.
Und ganz besonders wichtig, wir wollen auch gerecht sein. Denn wenn wir die Herausforderungen bestehen wollen, müssen wir bereit sein, zusammenzuarbeiten. Und das geht nur, indem wir die Polarisierung, den Hass und die Spaltung der Menschen überwinden.
Which is polarization, division, hostility.
Jerry Brown ist ein alter Hase und ein gewiefter politischer Fuchs. 1978 war er der jüngste Gouverneur Kaliforniens. Heute ist er der Älteste. Aber Jerry Brown hat das Zeug, alle Entscheidungsträger an einen Tisch zu bringen. Das, was Arnold Schwarzenegger nie geschafft hat, dazu ist Brown in der Lage.
I understand the political part, but I also understand what it's all about, the vision.
Ich verstehe die politischen Elemente, aber ich habe auch eine Vision. Und ich hoffe und bete, dass dieser Zusammenbruch, den wir seit Jahren in Sacramento und Washington sehen, von einem Durchbruch abgelöst wird. Das ist der Geist, den ich mit nach Sacramento nehme. 28 Jahre später, voller Energie, voller Kreativität und bereit, euch, den Menschen in Kalifornien, zu dienen.
28 Jahre später, voller Energie, voller Kreativität und ready to serve you, the people of California. Thank you very much for helping and getting us here. Thank you.
Vor 30 Jahren schon einmal Gouverneur, dieser Jerry Brown, jetzt wieder zurückgekehrt. Er steht an der Spitze Kaliforniens. Das war ein Bericht von Jan Tussing. Besonders die Deutschen waren und sind begeistert von Barack Obama. Deshalb wird hierzulande eher mit Bedauern auf das Wahlergebnis reagiert. Gilt Obama doch nach wie vor als Hoffnungsträger und als Repräsentant des neuen guten Amerikas. Außenpolitisch hat Obama wichtige Akzente gesetzt, auch gegenüber den Europäern, sodass man in Berlin mit großem Interesse den Ausgang der Wahl beobachtete. Zu Reaktionen aus der Bundeshauptstadt Thomas Nils.
Dezente Zurückhaltung gemischt mit offen zur Schau getragenem Zweckoptimismus. Insgesamt gelassen bis vorsichtig reagierten Politiker in Berlin auf den erwarteten Rechtsruck, vor allem im Repräsentantenhaus des amerikanischen Kongresses. So sah sich die Bundeskanzlerin denn auch nicht veranlasst, dem indirekt geschwächten US-Präsidenten Barack Obama Durchhalteparolen zuzusimsen. Bundesaußenminister Guido Westerwelle sieht trotz der bevorstehenden republikanischen Übernahme auch so manchen außenpolitisch spürbaren Kongressausschusses keine dunklen Wolken aufziehen.
Es ist ein Wahlergebnis in den USA, das ganz augenscheinlich von innenpolitischen und wirtschaftspolitischen Überlegungen geprägt ist. Wir setzen darauf, dass die Kontinuität gewahrt bleibt. Und das ist ja auch wichtig für das Verhältnis zwischen den USA und Europa.
Dabei setzt er vor allem auf einvernehmlich betriebene Abrüstungsmaßnahmen. Einschließlich der von anderen bereits heftig in Zweifel gezogenen Ratifizierung des START-Abkommens für die Beschränkung atomarer Sprengköpfe in Russland und den USA. Und auf ein gemeinsames Vorgehen beim NATO-Gipfel Ende des Monats in Lissabon. Hans-Ulrich Klose, der SPD angehörende Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit, gibt sich ebenfalls zuversichtlich und nennt einen weiteren Kooperationsgrund.
Weil Deutschland in den nächsten 2 Jahren Mitglied des UN-Sicherheitsrates ist Und dieses Gremium braucht man für alle Probleme, die man benennen kann, sowohl für den Nahen Osten wie auch für Iran und auch im Fall Afghanistan. Da es nicht automatisch so ist, dass alle in Anführungsstrichen westlichen Länder immer auch mit den Amerikanern stimmen, ist Amerika auf die Unterstützung der anderen umso mehr angewiesen. Und deshalb glaube ich, das wird eher intensiver werden.
Befürchtungen zusätzlicher protektionistischer Maßnahmen in der Wirtschaft hegen hingegen deutsche Handelspartner. Der Druck auf Präsident Obama werde allein wegen der anhaltend hohen Arbeitslosigkeit größer, sagte in Frankfurt auch Fred Irwin, der Chef der amerikanischen Handelskammer. Und Dr. Claudia Schmucker, Fachfrau bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin, ergänzt:
Die USA werden versuchen, über die Stärkung ihrer Exporte die hohe Arbeitslosenquote zu reduzieren. Obama hat keinerlei Spielraum mehr, Konjunkturprogramme aufzustellen oder mehr Gelder auszugeben. Das heißt, über den Export kann er Arbeitsplätze stärken. Er kann Exporte fördern, indem er bestehende Handelshemmnisse abbaut. Und das vor allem mit Staaten, mit denen die USA Defizite ausweisen. Dazu gehört unter anderem China, aber auch die EU. Das heißt, die USA werden sehr genau gucken, wo die Europäische Union ihre Importe behindert und verstärkt dagegen vorgehen.
Noch vor 2 Jahren wollten die Amerikaner den Wechsel, den Change. Man hatte die Nase voll von George W. Bush und seiner Politik. Der neue Präsident rief Yes, we can, aber heute gilt das nicht mehr. Das historische Gedächtnis von Wählern scheint eher kurzfristiger Natur zu sein. Denn die Wirtschaft in den USA will nicht anspringen. Als Folge steigt die Arbeitslosigkeit und die Mittelklasse bricht weg. Der amerikanische Traum, er hat ein paar heftige Dellen erhalten. Dazu ein Kommentar von Albrecht Ziegler.
Barack Obama kann nach diesem Wahlergebnis nicht mehr ohne oder gegen die Republikaner regieren. Sie werden wieder politische Verantwortung übernehmen und können sich vor der Lösung der Probleme, die das Land hat, nicht mehr drücken. Die Republikaner sind für einen wesentlichen Teil dieser Probleme verantwortlich. Die Wirtschaftskrise begann nämlich nicht erst mit Barack Obamas Amtsantritt im Januar 2009. Sein Vorgänger George Bush hat den Grundstein für den Rekordschuldenberg gelegt, den seine Parteifreunde Obama heute gern zur Gänze unterschieben wollen. Das alles täuscht natürlich nicht darüber hinweg, dass Obama Fehler gemacht hat. Statt sein erstes Amtsjahr der Gesundheitsreform zu widmen, hätte er sich ausschließlich um die Wirtschaftslage kümmern sollen. Er hat falsche Prioritäten gesetzt. Das ist der einzige Grund, weshalb die Wähler eher den Republikanern zutrauen, die Wirtschaftskrise in den Griff zu bekommen, als Obama und seinen Demokraten. Dieser Präsident hat weit mehr als nur ein Kommunikationsproblem, wie es aus seinem Umfeld immer halb entschuldigend heißt. Er hat offensichtlich Berater, die die Lage falsch einschätzen. Obama reagiert häufig zu spät, sei es bei der Explosion der Ölplattform im Golf von Mexiko oder dem versuchten Anschlag auf eine Passagiermaschine über Detroit an Weihnachten. Sein 800 Milliarden Dollar teures Konjunkturpaket hat die Wirtschaft zu wenig stimuliert. Das Geld wurde offensichtlich nicht richtig eingesetzt, weil das Paket kurzfristig und überstürzt geschnürt wurde. Nur ein Teil davon wurde tatsächlich zur Schaffung neuer Arbeitsplätze verwendet. Das ändert jedoch nichts daran, dass es grundsätzlich notwendig war. Der Präsident konnte nicht auf die Selbstheilungskraft der Wirtschaft vertrauen. Das wäre angesichts der dramatischen Lage verantwortungslos gewesen. Genau das aber schlagen die Republikaner heute noch vor. Obama ist kein Sozialist oder Marxist, wie die konservativen Tea Party-Anhänger mit ihrem vereinfachten Weltbild die Menschen glauben machen möchten, sondern ein Politiker, für den Regieren mehr bedeutet, als nur den Nachtwächterstaat zu verwalten. Ihm geht es um das Gemeinwohl und das definiert sich nicht danach, was diejenigen wollen, die am lautesten schreien und sich am Individualismus des 19. Jahrhunderts orientieren. Für die vielen neuen republikanischen Abgeordneten, die mit Hilfe der Tea Party in den Kongress gelangt sind, schlägt jetzt die Stunde der Wahrheit. Sie müssen zeigen, dass sie mehr zu bieten haben als nur die populistischen Phrasen des Wahlkampfes und dass sie in der Lage sind, auf eigenen Beinen zu stehen. Ohne die Hilfe der Tea Party-Aktivisten in ihren Wahlbezirken, deren Geld oder dem der zahlreichen merkwürdigen Organisationen, die unter dem Deckmantel der Gemeinnützigkeit und unter Verschleierung ihrer Finanzquellen viele konservative Kandidaten unterstützt und demokratische Bewerber mit der schieren Macht ihres Geldes torpediert haben.
Ein Kommentar von Albrecht Ziegler. Am Ende der Sendung werden wir noch einmal nach Washington schalten. Barack Obama hat soeben seine erste Pressekonferenz nach der Wahlniederlage beendet. WDR 5, NDR Info, 18:45 Uhr. Sie hören das Echo des Tages. die Bomben aus dem Jemen kommend in Frachtmaschinen Richtung USA versteckt und die Paketbombe, die gestern im Kanzleramt eintraf, sie haben eigentlich nichts miteinander zu tun, schärfen aber dennoch den Blick auf die Problematik. So will Bundeskanzlerin Merkel verstärkte Sicherheitskontrollen in der Europäischen Union durchsetzen. Unterstützung erhält sie dabei bestimmt auch von Silvio Berlusconi. Auch der italienische Ministerpräsident erhielt nämlich explosive Post. Die Bombe löste allerdings bereits am Flughafen Bologna eine Stichflamme aus. In Berlin wird nun an neuen Sicherheitsmaßnahmen gebastelt. Dazu Sabine Henkel.
Das Kanzleramt am Tag danach. Alles läuft seinen gewohnten Gang. Sogar der Integrationsgipfel mit mehr als 100 Gästen findet statt. Keine Panik im Hause Merkel. Warum auch, fragt Regierungssprecher Steffen Seibert.
Der gestrige Vorfall hat gezeigt, die Sicherheitsmaßnahmen im Kanzleramt funktionieren.
Das Paket an Merkel wurde sofort als verdächtig aussortiert. Ein Kurier hatte es gebracht und die Poststelle sofort Alarm geschlagen. Die Chefin des Hauses hat deshalb heute erstmal Danke gesagt. Ihren Leuten in der hauseigenen Poststelle.
Ich glaube, das war für die Bundeskanzlerin auch besonders interessant, weil auch eine Bundeskanzlerin sich nicht täglich in Postdurchleuchtungsräumen, Postöffnungsräumen und überhaupt in der Poststelle aufhält. Sie hat noch einmal ganz herzlich, wie gesagt, gedankt und ihre Anerkennung für die Wachsamkeit, die Umsicht, die Besonnenheit und die Professionalität gestern und überhaupt in dieser schwierigen Arbeit ausgesprochen.
Steffen Seibert will Gelassenheit vermitteln. Das gelingt ihm auch, weil der Absender des Paketes nicht Al-Qaida zu sein scheint. Das Paket an Merkel hat nichts zu tun mit dem Paket, das am Wochenende aus dem Jemen über Deutschland nach Großbritannien gebracht wurde. Das versichert auch nochmal der Sprecher des Innenministeriums, Stefan Paris.
Ja, in beiden Fällen handelt es sich um Luftfracht. Aber ansonsten sollte man das nicht miteinander vermengen.
Die Luftfracht aber stellt ein Problem dar. Das zeigen beide Fälle. Beide Pakete haben die Kontrollen in den Herkunftsländern passiert, ohne aufzufallen. Und auch beim Umladen bestehen Defizite. Merkel hat sich daher dafür ausgesprochen, die Kontrollen zu verschärfen, was allerdings nicht so einfach möglich ist. Merkel will aber trotzdem einen entsprechenden Vorstoß bei der EU unternehmen. Das Bundeskriminalamt hat mittlerweile Ermittler nach Griechenland geschickt, denn dahin führt die Spur des Absenders vom Merkel-Paket. Ähnliche Päckchen hatten dort Linksradikale an Botschaften und andere Politiker verschickt.
Wir wollen natürlich feststellen, was aus den Vernehmungen sich ergibt. Vor allem aber wollen wir natürlich die Tatmittel, die in Griechenland sichergestellt worden sind, uns noch einmal genauer anschauen. Diese vergleichen mit der Paketbombe, die in Deutschland sichergestellt worden ist.
Jörg Zirke und seine Leute vom BKA ermitteln. Eine erhöhte Terrorgefahr in Deutschland sehen sie nicht. Und Steffen Seibert meint, dass die Aufregung gestern draußen größer war als im Kanzleramt selbst.
Es war in Wirklichkeit so, dass Mitarbeiter im Kanzleramt, die nicht direkt davon betroffen waren und die nicht direkt damit zu tun haben, es überhaupt nicht mitbekommen haben.
So wie die Kanzlerin auch, die in Belgien über ihre Post informiert wurde und anschließend unbeeindruckt ihrer Arbeit nachging.
Dennoch aber stellt man sich doch die Frage, wieso kommen die Bomben, die da überall in den europäischen Hauptstädten eintreffen, aus dem schönen und gastfreundlichen Griechenland? Dass das Land eine schwere Wirtschaftskrise durchmacht, ist allgemein bekannt. Dass sich aber Teile der Jugend derart radikalisieren, ist schon überraschend. Die Ermittler vermuten, dass Linksextreme die Bomben verschickten. Gestern gab es ja auch bereits erste Festnahmen. Dazu Steffen Wurzel.
Die griechische Polizei sucht im Zusammenhang mit den Paketsprengsätzen nach 5 Männern. Sie sind namentlich bekannt. Die Behörden haben inzwischen auch Fahndungsfotos veröffentlicht. Die Verdächtigen sind zwischen 21 und 30 Jahre alt. Die beiden mutmaßlichen Bombenleger, die seit vorgestern in U-Haft sitzen, haben sich bisher nicht zu den Vorwürfen der Ermittler geäußert. Die Beweislage scheint aber erdrückend. Bei ihrer Festnahme hatten die beiden 2 Sprengsätze bei sich, außerdem Pistolen. Die Polizei hat einen der beiden als Mitglied einer linksautonomen Untergrundgruppe identifiziert. Am Mittag hat sich auch erstmals Griechenlands Ministerpräsident Yorgos Papandreou in einem kurzen Statement zu den Bombenfunden geäußert. Er betonte, die Demokratie ließe sich nicht terrorisieren. Die Täter wollten verhindern, dass Griechenland wirtschaftlich wieder auf die Beine komme, so Papandreou. Griechische Medien haben heute technische Details zu den Sprengsätzen veröffentlicht. Einige der Pakete, heißt es, hätten ausgehöhlte Bücher enthalten, versehen mit einfachen Zündern und einer Art Schwarzpulvermischung, vergleichbar mit dem Inhalt von Feuerwerkskörpern. Die griechische Regierung nimmt die Bombenfunde äußerst ernst. Landesweit werden alle gelagerten Postsendungen sorgfältig untersucht. Bis mindestens morgen Abend werden keine Briefe und Pakete das Land per Flugzeug verlassen.
Zum vierten Mal kam heute der von Angela Merkel ins Leben gerufene Integrationsgipfel zusammen. Die Erwartungen sind mittlerweile aber nicht mehr sehr hoch. Denn das Thema ist und war in aller Munden und es ist schon ein bisschen durch. Keine Talkshow mehr ohne Immigrationsexperten oder Betroffenen. Dass sich nur langsam etwas ändert, zeigt auch die neueste Studie. So haben nur ein Zehntel aller Studenten in Deutschland einen Migrationshintergrund. Viel zu wenig, sagen die Verantwortlichen. Über den heutigen Gipfel aus Berlin, Leoba Werelmann.
120 Teilnehmer und kein konkretes Ergebnis. Das ist die Bilanz des vierten Integrationsgipfels. Immerhin, die Kanzlerin lobte die Atmosphäre. Heute sei es so,
dass wir eine richtige Arbeitsatmosphäre miteinander aufgebaut haben, wo man sich auch durchaus kontroverse Meinungen austauschen kann.
Der erste Integrationsgipfel fand im Juli 2006 statt. Beim zweiten wurde ein nationaler Integrationsplan mit mehr als 400 Selbstverpflichtungen beschlossen. Ein Jahr später dann eine erste Bilanz gezogen. Nun beim vierten Gipfel beschloss man, diese 400 Selbstverpflichtungen noch einmal zu überprüfen, mit konkreten Zeitvorgaben zu versehen, um dann nächstes Jahr beim fünften Gipfel konkret zu werden.
Das Ganze wird ein Aktionsplan, wo dann wirklich abgerechnet werden kann, was haben wir geschafft, was haben wir nicht geschafft.
Die Bundesregierung, meinte Merkel, hole nach, was jahrzehntelang versäumt worden sei. Und sie konkretisierte, was sie meinte, als sie sagte, Multikulti sei gescheitert. Damit habe sie die lange geltende Haltung kritisiert, um Integration müsse man sich nicht kümmern.
Man lässt einfach mal die Menschen nebeneinander herleben und dann wird sich das von ganz alleine schon regeln. Und das hat sich als nicht richtig erwiesen, sondern es muss eine politische Kraftanstrengung und eine gemeinsame gesellschaftliche Anstrengung geben, diese Integration zu schaffen.
Innenminister Thomas de Maizière und Staatsministerin Maria Böhmer wollen mehr Migranten im öffentlichen Dienst, aber keine Quote. Stattdessen wollen sie in Schulen für den öffentlichen Dienst werben. Angesichts solcher Ergebnisse schäumte Linken-Parteichefin Gesine Lötsch.
Nebenan im Kanzleramt feiert sich gerade die Bundesregierung selbst.
Neben Lötsch stand Sevim Dagdelen. Die migrationspolitische Sprecherin der Linken war Teilnehmerin des Gipfels. Sie sagt, sie sei sich vorgekommen wie bei einer Selbsthilfegruppe.
Vor allem die Ministerinnen und Minister hatten sehr, sehr viel Redezeit und haben ihre Projekte und ihre Visionen sozusagen bei der Integrationspolitik noch mal in aller Breite dargestellt. Viele Teilnehmer und Teilnehmer haben sich gemeldet und wollten zu Worte kommen, konnten es aber nicht.
Auch Grünen-Chef Cem Özdemir ist unzufrieden.
Also Frau Merkel liebt es ja einzuladen ins Bundeskanzleramt und Kaffee auszuschenken, das sei ihr gegönnt, aber es wird jetzt irgendwann auch mal Zeit, dass man mit konkreten Ergebnissen kommt.
Der Gipfel aber habe nur Ankündigungen produziert. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende und regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, sagte, er hoffe, dass die undifferenzierte Debatte der vergangenen Monate jetzt beendet sei. Eine konkrete Zahl aber wollte Wolfgang Böhmer, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, dann doch noch unbedingt in die Debatte einbringen.
Dass bei jeder fünften Ehe, die in Deutschland geschlossen wird, wenigstens ein Ehepartner einen Migrationshintergrund hat, da sind wir doch schon richtig gut.
Was Regierungssprecher und Ex-Fernsehmoderator Steffen Seibert Gelegenheit gab für ein launiges Schlusswort.
Also heiratet mehr. Vielen Dank an alle Teilnehmer hier. Vielen Dank an Sie und noch einen schönen Tag.
Ein Integrationsgipfel mit viel Kaffee und Kuchen. Das war Leoba Werelmann aus Berlin. Am Wochenende wird es wieder zu Demonstrationen gegen den Transport von Castor-Behältern kommen. Freitag geht es in Frankreich los. Am Samstag soll der Transport dann im niedersächsischen Wendland eintreffen. Das Ganze fällt in eine heftige Diskussion um die Verlängerung von Laufzeiten und der Frage nach einem Endlager. Dazu kam heute von Seiten der EU-Kommission die Aufforderung, in den nächsten 4 Jahren eine Lösung zu präsentieren. Endlager müssten endlich gefunden werden. Aus Brüssel, Wolfgang Landmesser.
4 Jahre sollen die Mitgliedstaaten Zeit haben, bis ihre Pläne zur Endlagerung von Atommüll in Brüssel auf dem Tisch liegen müssen. Darin sollen sie festlegen, wann konkret ein Endlager für den Abfall aus ihren Atomkraftwerken bereitstehen wird. Für eine europaweite Regelung sei es höchste Zeit, sagt EU-Energiekommissar Günther Oettinger.
Wir glauben, dass die höchstmögliche Sicherheit bei Nuclear Waste unteilbar ist und deswegen europaweit einheitliche und technisch höchste Standards vorzuschreiben sind.
Wenn die EU-Kommission Mängel in den Endlagerplänen findet, will sie Druck auf die Länder machen. Die heute vorgeschlagene Richtlinie soll dafür der Hebel sein. Die weltweit höchsten Sicherheitsstandards müssten die Mitgliedsländer bei der Endlagerung einhalten und die Bevölkerung bei der Planung der Endlagerstätten angemessen beteiligen.
Wir legen großen Wert auf frühzeitige Bürgerbeteiligung und auf höchste Transparenz. Wir machen Vorgaben, wie die Information und die Einbeziehung der Bürger in die Entscheidungsprozesse geschehen soll.
In die Entscheidung für oder gegen einen konkreten Standort werde sich die EU-Kommission aber nicht einmischen. Die Mitgliedstaaten müssten eigene Lösungen für das Endlagerproblem finden. Nach Angaben der Behörde fallen in der EU pro Jahr 7000 Kubikmeter hochradioaktiver Abfall an. Auch über die Finanzierung müssen die Mitgliedstaaten nach den Plänen von EU-Energiekommissar Oettinger detaillierte Angaben machen, nach dem Verursacherprinzip.
Ich sehe das hier zuallererst die Energieunternehmen, das heißt der Markt, heranzuziehen ist. Aber wir halten ergänzend auch Fondslösungen und auch eine staatliche Mitfinanzierung der Mitgliedstaaten, nicht der Europäischen Union, für vorstellbar.
14 EU-Mitgliedsländer betreiben derzeit Atomkraftwerke. Aber nur Finnland, Schweden und Frankreich haben bisher einen Zeitplan, bis wann ein Endlager für hochradioaktiven Abfall bereitstehen muss. Während Frankreich noch unterschiedliche Standorte sondiert, steht die Entscheidung in Finnland und Schweden bereits fest. Die meisten Staaten haben aber bisher noch keinen Standort gefunden. Die Bundesregierung hat beschlossen, den umstrittenen Standort in Gorleben weiter als mögliches Endlager zu erforschen. Mit der Richtlinie will Oettinger auch ausschließen, dass Atommüll aus den EU-Staaten in andere Länder exportiert wird.
Wir wollen keinen Export in Drittstaaten von Nuclear Waste. Das heißt, die billige Lösung, und zwar finanziell und sicherheitstechnisch billige Lösung, Garmöglichkeiten in Drittstaaten mit geringerer Sicherheitsbezogenheit, kommt für uns nicht in Frage.
Und wir gehen noch einmal zurück nach Washington. Vor wenigen Minuten hat sich der amerikanische Präsident erstmals nach der Wahlniederlage öffentlich geäußert. Frage an unseren Korrespondenten Ralf Siener. Was hat Obama gesagt? Er ist ja zum Kompromiss gezwungen.
Richtig. Obama versuchte mit Fassung aufzutreten und sagte, naja, so spielt das Leben.
You know, some election nights are more fun than others.
Manche Wahlnächte sind lustiger als andere und die letzte war eben extrem unlustig. Und dann sagte er an die Adresse der Demokraten und der Republikaner,
no person, no party has a monopoly on wisdom.
Seien wir mal ganz ehrlich, keiner von uns, weder die Demokraten noch die Republikaner, haben ein Weisheitsmonopol. Also lasst uns an einen Tisch setzen und doch ganz vernünftig miteinander reden. Nur Obama weiß natürlich auch, diese Republikaner, die ja doch extrem konservativ sind und von der Tea Party gesteuert, also sozusagen von der Rechtsaußentruppe, haben wenig Interesse daran, neue Weisheiten zu entdecken.
Aber er hat die Hand ausgestreckt.
Er hat die Hand ausgestreckt. Er weiß, wenn er irgendetwas zustande bringen will in den nächsten 2 Jahren, und das muss er, wenn Amerika nicht weiter den Bach untergehen soll, dann ist er von diesen Republikanern abhängig. Und er hat ihnen heute nochmal ein Stammbuch geschrieben.
What the American people don't want from us is to spend the next 2 years refighting the political battles of the last two.
Also die Amerikaner haben nicht gesagt, jetzt kämpft nochmal alle Kämpfe der letzten 2 Jahre, in den kommenden 2 Jahren nochmal durch. Fangt nicht wieder an, die gesamte Frage aufzublättern, braucht Amerika eine Krankenversicherung? Dazu habe ich als Obama keine Lust. Wir können über Details sprechen, wir können manches effizienter, zum Beispiel beim Thema Krankenversicherung, gestalten, aber ich will nicht darüber diskutieren, ob es nicht ein Menschenrecht auf ein Minimum an Gesundheitsversicherung gibt. So Obama, immer wissend, dass die Republikaner genau das wollen. Sie wollen, dass diese Krankenversicherung wieder vom Tisch kommt.
Das scheint wohl eines der wichtigsten Themen zu sein. Wie steht das um die Wirtschaftslage? Da müssen ja auch beide zusammenarbeiten, um zum Beispiel neue Programme aufzulegen oder neue Ideen zu entwickeln.
Ja, das wird super spannend, denn die Steuererleichterungen von George W. Bush, die er den Superreichen und dem Mittelstand eingeräumt hatte, die laufen aus, ganz zwangsläufig im Dezember. So, und jetzt geht's um die Frage, wie geht's weiter? Obama sagt, Steuererleichterungen für den Mittelstand wichtig, damit überhaupt wieder Wirtschaft zustande kommt. Aber die Republikaner sagen, Steuererleichterungen für die Superreichen, für die Multimillionäre und Milliardäre noch viel wichtiger, weil das sind die, die wirklich die Arbeit schaffen. Wie kommt man da zusammen? Gibt es einen Kuhhandel? Sagen die Republikaner, okay, ein bisschen Erleichterung für den Mittelstand, aber dann gibt es so auch den Millionären was. Und Obama sagt, ja, das wird super spannend und das wird schon bald losgehen.
Nun erwähnten Sie, dass er das ja alles versucht, ein bisschen mit Humor aufzunehmen. Aber trotz alledem, was für einen Eindruck macht er? Ist er nun ein angeschlagener Präsident?
Ja. Er ist angeschlagen, er ist traurig, er sieht, er hat wirklich das Menschenmögliche versucht. Er hat den Amerikanern nicht kommunizieren können, dass er beim besten Willen nicht so mächtig ist, dass er diese desaströse Bush-Wirtschaft in 2 Jahren sozusagen mit einem Zauberstab heilen kann. Er hat es nicht vermitteln können und er sieht ganz klar, er hat eine Republikanerfront vor sich, die absolut nicht kompromissbereit ist, die nur eines will, ihn scheitern zu sehen.
Tja, und vielleicht sind die Amerikaner auch noch nicht bereit, solch einen Präsidenten zu haben. Das kann ja auch sein. Ralf Siener aus Washington.
Vielleicht der Richtige zur falschen Zeit.
Vielleicht der Richtige zur falschen Zeit. Danke Ihnen vielmals. Und das war auch das Echo des Tages. Am Mikrofon Hermann Krause. Einen schönen Abend.